Damit hallo und herzlich willkommen zu den Medien-News an diesem 25. Oktober. Hier bei den Medien-News erfahrt ihr jeden Mittwoch etwas über Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Medien. So sind ja gerade Medien dazu geeignet, uns die Zukunft etwas näher zu bringen, zum Beispiel zukünftige Technologien. Mit solchen beschäftigt sich morgen Abend das Foresight Film Festival. Dessen Ziel ist es, neue Erfindungen in Form von Kurzfilmen für jeden verständlich zu machen. Eine neue Erfindung, die aber gar nicht mehr so sehr Zukunftsmusik ist, sondern vielleicht näher an uns dran ist, als das dem einen oder der anderen lieb ist, das sind die Personalausweise mit elektronischer ID. Solche elektronischen Chips mit gespeichertem Identitätsnachweis sind schon seit einigen Jahren in vielen europäischen Personalausweisen enthalten. Und was das so für Probleme mit sich bringen kann, das hört ihr später von Jonas hier in den Medien-News. Jetzt starten wir aber erstmal mit den wissenschaftlichen Visionen vom Foresight Film Festival.
Was leisten Wissenschaft und Technik für die Zukunft? Wie beeinflussen sie gesellschaftliche Entwicklungen? Und was können wir vorhersagen?
Science meets Vision. Wer bei dieser Kombination sofort an Science Fiction im Sinne von Star Wars denkt, wird beim Foresight Festival in Halle leider enttäuscht. Wer sich allerdings mit den realen Möglichkeiten der Wissenschaft in filmischer Form auseinandersetzen möchte, für den ist das Foresight Film Festival genau das Richtige. Die Filme zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte. Bereits zum dritten Mal findet das Foresight Film Festival in diesem Jahr statt. Was dieses besondere Festival eigentlich ist und welche Ziele es verfolgt, erklärt die Koordinatorin Ilka Bickmann.
Das finde ich schön, dass Sie es besonders finden. Wir finden es auch besonders und wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir, ich sag mal, den Antrag bekommen haben, dieses Festival durchzuführen. Wir haben ja ein bisschen eine Vorgeschichte von Science to Public als Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation. Wir haben uns ja vor 10 Jahren hier in Halle schon begründet und eigentlich immer mit der Intention, damals schon Wissenschaftler und Gesellschaft zusammenzubringen. Das heißt, nicht nur in diesen sogenannten Dialog, bla bla, sag ich jetzt mal, sondern in tatsächliche Begegnung und möglichst auch in eine gewisse Art von Zusammenarbeit. Also die sollten was miteinander tun. Und da sind unterschiedliche Bewegungen schon entstanden, unter anderem damals unser Nanospots. Das war das erste Kurzfilmfestival, was wir mit Nanos, also Nanowissenschaftlern gemacht haben, die zusammen mit Filmemachern zusammen gematcht haben, auch wirklich in einen Raum und in Form einer kleinen Akademie zu Produktionen zusammengeführt haben. Die haben also mit gemeinsam produziert und das war sehr fruchtbar. Das war damals ein Projekt der Volkswagen Stiftung und wir haben gemerkt von Jahr zu Jahr, das war auch dreimalig, dass die Begeisterung und diese Begegnung der unterschiedlichen Köpfe und Kulturen immer besser wurde und gegenseitig auch eine Bereicherung stattfand. Also der Nanowissenschaftler hat seine Idee vorgetragen, begeistert, der andere hat nichts verstanden. Dann könnte man sagen, dann geht man wieder. Die durften aber nicht gehen, sondern sie mussten in irgendeiner Form zum Ergebnis kommen und haben einen Spot eingereicht, der dann am Ende tatsächlich beide Perspektiven widerspiegelte. Und dieses Nanofestival hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung tatsächlich auf uns aufmerksam gemacht für ihre Foresight-Prozesse, Studien. Zu sagen, okay, euer Prinzip ist eigentlich sehr cool, eure Methode ist cool, ihr kriegt Filmemacher und Wissenschaftler zusammen in Produktion, könnt ihr das für unsere Foresight-Prozesse auch machen. Das ist eigentlich auch schon so der Ansatz, dass man zusammen denkt sozusagen, was ist in einer Welt, gerade in so einem technokratischen, technologisch innovativen Land wie Deutschland, was geht, wo geht es auch hin, wo geht es tatsächlich in diesen Forschungseinrichtungen hinter verschlossenen Türen in den Laboren hin und auch politisch und wo geht es aber auch in der Gesellschaft hin und dass man die Gesellschaft und deren Anforderungen, ich nehme mal Beispiel demografischen Wandel oder solche Geschichten, mit reindenkt und dass man das technologisch Machbare von der Wissenschaft mit dem gesellschaftlichen Ansprüchen und Anforderungen zusammendenkt und zusammen weiterentwickelt. Das ist eigentlich dieser ziemlich geniale politische Ansatz, dass man das verschränkt. Und dazu hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung eben Studien aufgelegt und Handlungsfelder identifiziert, die sozusagen in die Zukunft weisen. Unterschiedlicher Themenarten. Da gab es dann die sogenannten Zukunftsfelder. Und diese Zukunftsfelder, das waren 12 Themenfelder, Aktionsfelder, die wurden uns sozusagen dargelegt. Könnt ihr dazu euch vorstellen, Filmfestival zu machen? Das heißt nach dem gleichen Prinzip, ihr sucht Wissenschaftler zu den Themen, nehmen wir das Beispiel KI, großes Thema, Robotik, wo geht's hin, ja, was ist wirklich möglich und dann die gesellschaftliche Sicht dazu, soziologische Sicht dazu und auch die rein menschliche Sicht dazu, wo wollen wir mit welcher Art von KI weiterleben und das zusammenzubekommen. Und das war eine ziemlich große Herausforderung und eine spannende natürlich, weil es auch ein Stück weit politisch ist.
KI bezeichnet übrigens die künstliche Intelligenz, die gerade wohl das greifbarste Phänomen ist, wenn man an die Technik der Zukunft denkt. Umso spannender ist es, dass das diesjährige Foresight-Festival nicht nur von Juliane Viktor, sondern auch von der Roboterdame Nao moderiert wird. Die Themen des Festivals klingen zunächst sehr wissenschaftlich und kaum erreichbar für Menschen, die nicht in diesem Fachbereich verortet sind. Aber genau diese Brücke zu bauen, hat sich das Foresight Film Festival zum Ziel gemacht.
Also das Wichtigste, worauf wir echt gucken, und das ist auch immer die Ausschreibung, und da sind auch meine Mitarbeiterinnen sowas von aktiv, und ich muss mal ganz herzlich Danke sagen, auch jetzt hier, die da ackern im Hintergrund, ist, wir wollen das interdisziplinäre Matching, diese Produktion unterschiedlicher Köpfe. Ja? Und deshalb strahlen wir eigentlich in alles aus und versuchen, in alle Disziplinen reinzuwirken mit diesen Themen. Also KI ist auf der einen Seite für die ganzen Forschungseinrichtungen interessant und Hochschulen und Labore, die sich damit beschäftigen, die sprechen wir an. Parallel dazu suchen wir aber auch in den Bereichen Film, Journalistik, gerade junge Hochschulen, Nachwuchs, Soziologie, Geisteswissenschaften, Medienschaffende, Künstler suchen wir in dem Bereich genauso und versuchen, die zusammenzubringen in Teams, ja, und zu sagen, reicht was ein oder bereichert euch gegenseitig in der Produktion. Das ist eigentlich immer so unser Weg, damit wir dieses Foresight, dieses Spannungsfeld auch zusammengeführt bekommen. Das ist eigentlich unser wesentlichster Punkt, diese Begegnung, diese, ja. Sonst haben wir wieder nur wissenschaftliche Produktion, die Soziologen sozusagen wieder abhängen, ja, oder die gesellschaftlichen Fragestellungen nicht beantworten. Also wir wollen am Ende tatsächlich Ergebnisse haben, die dieses Miteinander auseinandersetzen auch widerspiegeln. Und zwar zukunftsgewandt.
Das Foresight Festival in Halle kann also als ein Versuch gesehen werden, ein interdisziplinäres Netzwerk zu erschaffen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollen voneinander lernen und ihren Elfenbeinturm verlassen. Die Wissenschaft soll greifbar werden. Daher ist es auch besonders wichtig, dass die Filme nicht nur von einem Fachpublikum gesehen werden, sondern auch von Menschen, die nicht so stark oder gar nicht in den wissenschaftlichen Betrieb involviert sind.
Das ist, glaube ich, jeder, der Wissenschaftskommunikation in irgendeiner Form betreibt, hat immer das Ziel, je schneller das auch geht und je globaler alles wird, und die Schnelligkeit ist, glaube ich, das Ausschlaggebende, die sogenannten Abgehängten immer wieder ranzuholen. Ich glaube, das ist so das haben wir alle irgendwie so, dass wir darauf schauen wollen. Und deshalb sind natürlich unser Publikum, soll diese Filme verstehen können. Also das ist natürlich eines von den Kriterien, die auch der Jury vorgegeben wird. Einerseits die wissenschaftliche Korrektheit, das ist einfach die Seite der wissenschaftlichen Forschung, keine rein Science-Fiction, die sind irgendwo jetzt nicht bei uns angesiedelt, aber trotzdem den Weg zum Publikum zu behalten und Verständnis, also Aufklärung in letzter Hinsicht. Sicht für die Zukunft zu schaffen. Transparenz.
Städte wachsen rasant, horizontal, vertikal. Smart Cities oder Slums? Wie wird das Stadtleben funktionieren? Sind Hightech-Landkommunen eine echte Alternative?
Nicht jeder kann sofort etwas mit KI oder Smart Cities anfangen. Und selbst wenn man es verstehen möchte, ist die Hürde, sich außerhalb eines wissenschaftlichen Rahmens damit auseinanderzusetzen, immer noch sehr hoch. Wo liegt also die Herausforderung, Wissenschaftlerinnen und interessierte Menschen zusammenzubringen?
Ja, das ist die Übersetzung, ne? Also wir machen ja auch immer vorgeschaltet, dankenswerterweise auch mit Förderung von Sachsen-Anhalt Media e.V., eine Akademie, die sogenannte Science-to-Movie-Akademie, wo wir genau diese Arbeit, also der Wissenschaftler stellt seine Idee vor, seine Forschungsidee, die wird auseinandergenommen, was hat sie für ein Potenzial für die Zukunft. Der Filmemacher kommt dazu und Soziologen kommen dazu und sagen, okay, aber was hat das für Auswirkungen möglicherweise, diesen Diskurs, der findet statt. Gemeinsam wird das Storyboard entwickelt, gemeinsam werden Produktionen gemacht, Orte entwickelt. Das wird alles, das versuchen wir durch so dieses vorgeschaltete Akademieprogramm ein Stück weit schon vorwegzunehmen, dass wir am Ende klar sind, das funktioniert auf dem Festival. Verstehen Sie? Also, dass es sozusagen schon immer eine Gegenspiegelung gibt. Im Vorfeld ist es verständlich. Ist das, also versteht ein Filmemacher und versteht auch ein Mensch der Gesellschaft das, was der Wissenschaftler vorträgt und wie wird das verpackt und in welche Bilder wird das verpackt? Das ist ja gerade das Fruchtbare an diesen Vorproduktionen, diesen Teamproduktionen. Und deshalb finde ich schon, Sie müssen sich ein Bild machen, aber ich finde, dass unsere Filme funktionieren. So, beim Publikum. Wir haben ja auch ein relativ gemischtes Publikum immer da.
Das Foresight Festival wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF genannt, gefördert und steht unter der Leitung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Außerdem wird es in enger Kooperation mit der Science to Public und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung durchgeführt. Das Festival setzt in diesem Jahr zwei Themenschwerpunkte, die sich natürlich an den Interessen der Menschen orientieren und auch mit der unmittelbaren Lebensrealität der Menschen zu tun haben. Zum einen soll es um das Update Future und zum anderen um das Spannungsfeld Stadtland-Zwischenräume gehen. Eka Bickmann erklärt, was es damit auf sich hat.
Also das Stadtland-Zwischenräume resultiert tatsächlich noch aus den, ich sag mal, alten BMBF-Feldern. Das war ein Themenfeld noch, was wir sozusagen mitgenommen haben, das dritte. Das hat aber auch noch eine andere Bedeutung, weil wir ja auch mit Halle gerade auf dem Weg zur Zukunftsstadt sind, im großen Städtewettbewerb, und weil wir dieses Thema auch nochmal in diesem Festival anfassen wollten und auch bearbeiten wollten. Abgesehen davon passte es wunderbar zu Werkleitz und seinem diesjährigen Festival. So hat sich hier sehr viel an wichtigen und relevanten Aktivitäten verschränkt, was ich sehr positiv für diese Stadt finde. Insofern kommt dieses Themenfeld nochmal aus dem klassischen Foresight-BMBF-Feld. Und das zweite war genau der Punkt, dass wir in diesem Jahr ja uns unabhängig auch vom BMBF bewegen wollten und neue Handlungsfelder einfach mal identifizieren wollten. Und da haben wir es einfach mal Foresight-Update genannt, um zu gucken, okay, wenn wir das breit mal ausstrahlen, was kommen uns für Themen, visionäre Themen aus der Gesellschaft und aus der Wissenschaft zurück, die wir vielleicht als mögliche neue Themenfelder identifizieren könnten? Das war sozusagen mal so ein Schuss ins Blaue, Visionäre anzusprechen, zu sagen, 12 Handlungsfelder hat das BMWF schon mal gefunden, die wird es immer wieder geben. Also KI, Robotik, Post-Privacy, Big Data, das sind Themen, die werden wir nach wie vor weiter behalten, aber gibt es vielleicht neue Felder, ja, die wir sozusagen wieder rückgeben können, sagen können, schaut mal her, so ein Filmfestival hat auch die Möglichkeit, gesellschaftliche Bewegungen und Ströme einzufangen und rückzumelden. Das war die Idee. Und da kann man jetzt tatsächlich gespannt sein, was sich da auch international, mit internationaler Beteiligung an neuen Themenfeldern ergeben hat.
Und dass diese Schwerpunkte nicht weltfremd sind, zeigen die Themen der verschiedenen Filme, die am Donnerstag, den 26. Oktober, gezeigt werden. Was die genauen Inhalte sind, verraten die Veranstalterinnen jedoch noch nicht.
Also was ich erstmal spannend fand, ist, dass wir uns dadurch, dass wir nicht mehr vom BMBF auf Themenfelder gesetzt waren, sondern nur eins noch übernommen haben, was andere frei war, uns auch international stärker ausgestrahlt haben, dass wir unglaubliche Resonanz bekommen haben aus der Welt, kann man sagen. Also wir haben aus 77 Ländern diesmal Einreichungen bekommen und auch weit mehr. Das ist schon mal ein Riesenerfolg, was auch gerade so ein bisschen die Internationalisierung der Stadthalle so ein bisschen zeigt. Ich bin also gespannt auch auf die Teams, die Filmleute, die herkommen werden international sein. Das finde ich schon mal großartig. Dementsprechend sind auch die Felder oder die Themen anders akzentuiert. In welchen Ländern sie auch immer sich bewegen, gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Zukunft. Anforderungen an die Politik, Anforderungen an, wie ist unsere Welt von morgen, wie wollen wir die haben und wo müsste es dahin gehen. Ja? Es ist also eine große Spannbreite, die sich einfach in dieser globalen Welt abspielt. Und da sind soziologische Themen natürlich da, also das Miteinanderleben, in welchen Formen auch immer, gerade bei Stadt-Land-Zwischenräumen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Sie haben die Welt der Smart City, die immer noch weiter in irgendeiner Form sich digitalisiert, vernetzt, wie auch immer gestaltet. Das ist mehr die technokratische Sicht. Sie haben aber auch die andere Sicht, die sich genau davon abwendet. Also das gibt es ja auch jetzt schon in diesen ganzen Selbstversorger- oder Autarkheitsmodellen eigentlich, wo man sich eher wieder davon trennt und wieder weggeht von dem ganzen, von der technischen Abhängigkeit und eher die Technik wieder selbst bewältigen will oder auch versucht auszugrenzen. Ja, und die Abhängigkeit davon. Das sind zum Beispiel solche Themen, die bei Stadt-Land-Zwischenräume interessant sind. Sie haben das Thema Mobilität, ja, starkes Thema. Bei den Update-Themen haben Sie immer noch tatsächlich dieses große Thema künstliche Intelligenz. Ist eigentlich in vielen Bereichen, wo auch immer es sich spielt. Ob es im Bereich ist Selbstoptimierung, also wie kann ich meinen Körper sozusagen leistungsfähiger machen, wie kann ich ihn aber auch medizintechnisch, was ist eigentlich alles möglich und auch noch wünschenswert, ohne dass ich sozusagen zum Ersatzteillager oder zu einer, wie soll ich sagen, Sie wissen schon, was ich meine. Also wenn mir Dinge fehlen und so weiter, wie einfach Teile ergänzt werden können, Prothesen ergänzt werden können, die mir wunderbar weiterhelfen, wo sind dann die Grenzen des noch Erträglichen oder wo ist es einfach auch sinnvoll? Das sind sicherlich alles Themen, die sind wesentlich. Kommunikation ist ein großes Thema. Bildung ist ein großes Thema. Ja, einerseits die Unabhängigkeit der Bildung, die Bildungsgerechtigkeit, aber andererseits natürlich auch dieses Thema Kontrollierbarkeit, Open Space.
Das Foresight Film Festival findet in diesem Jahr in Halle im Rahmen des Werkleitz Festivals statt. Doch wer morgen noch dabei sein will, sollte sich beeilen. Die Kapazitäten im Werkleitz Festival Zentrum sind begrenzt.
Wir haben diese letzten Jahre im Studio Halle gemacht. Dieses Jahr machen wir es ja an einem wunderbaren Ort, der gerade noch mit großem Fleiß von der Werkleitz Gesellschaft, renoviert wird. Darf ich das sagen? Ja, darf ich sagen. Also spannender Ort, aber auch ein kleinerer Ort. Wir haben also so ungefähr maximal 250 Plätze. Wir hatten letztes Jahr einfach über 400 Gäste. Es sollte also jetzt schon um Voranmeldung über die Webseite gebeten sein, damit man auch tatsächlich eine Registration bekommt. Ich sage das jetzt nicht aus Eitelkeit, aber das kann tatsächlich so ein Ding sein. Wir sind ja in der großen Ulrichstraße und da ist dann halt einfach nach außen auch Luft. Für die, die es gar nicht schaffen, die haben wir eine Online-Übertragung. Also wir werden das Festival übertragen über unsere Website, Foresight Film Festival. Und wir werden auch das Voting, das Publikumsvoting auch über die Website starten. Also es gibt für alle eine Möglichkeit, auch die vielleicht anderweitig gehandicapt sind, sich zuzuschalten.
Wer also Lust hat, sich schon morgen mit der Zukunft zu vernetzen, der kann sich noch unter foresight-filmfestival.de anmelden. Dort findet ihr auch nochmal das genaue Programm sowie eine Liste der Filme, die gezeigt werden. Los geht's morgen am 26. Oktober um 18 Uhr. Die Live-Übertragung auf der Website startet eine halbe Stunde später.
Das Berkleids Festivalzentrum, in dem das Foresight Film Festival morgen läuft, befindet sich übrigens hier in Halle in der großen Ulrichstraße 12 im ehemaligen Resales. Und im Rahmen vom Berkleids Festival sind da auch noch ganz viele andere schöne Sachen los. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Und wenn ihr da vorbeischaut, beziehungsweise eigentlich allgemein immer, wenn ihr aus dem Haus geht, dann habt ihr wahrscheinlich euer Portemonnaie dabei und in diesem Portemonnaie steckt, zumindest bei mir, der Personalausweis. Unser Personalausweis hat inzwischen einen elektronischen Chip mit einem gespeicherten Identitätsnachweis. So eine EID wird in immer mehr europäischen Ländern Standard. Für Bürger und Bürgerinnen aus Estland, also die einen estnischen Personalausweis besitzen, könnte das nun allerdings einen Verlust ihrer Datensicherheit bedeuten. Was der elektronische Identitätsausweis überhaupt bringt und warum neben estnischen Personalausweisen auch Laptops betroffen sind, das hört ihr nun.
In estnischen Personalausweisen befinden sich seit geraumer Zeit Chips, die unter anderem genutzt werden, um viele Behördengänge elektronisch zu erledigen. Auch an Wahlen können die Bürger mit ihrem Ausweis online teilnehmen. Der Münchner Halbleiterkonzern Infineon, der diese Chips für den estnischen Personalausweis hergestellt hat, steht jetzt allerdings heftig in der Kritik. Tschechische und slowakische Wissenschaftler haben angekündigt, im November auf einer Konferenz diese Verschlüsselung, die eben in jenen Personalausweisen genutzt wird, knacken zu können. Die angewandte Verschlüsselung, die geknackt werden soll, betrifft neben den estnischen Personalausweisen auch noch diverse Laptops und sogenannte YubiKeys, also Hardware-Verschlüsselungsmodule für den USB-Port. Hanno Böck, der unter anderem für das IT-Nachrichtenportal golem.de und die Zeit schreibt, klärt auf, welchen Fehler Infineon bei der Verschlüsselung gemacht hat.
Also der Fehler bezieht sich auf die Erzeugung der Schlüssel hier. Und zwar ist das so, also bei diesem Verschlüsselungsverfahren, das nennt sich RSA, das ist ein sehr übliches Verschlüsselungsverfahren, das wird fast überall benutzt. Die Schlüssel für dieses Verfahren bestehen aus großen Primzahlen. Und es ist absolut entscheidend, dass diese Primzahlen zufällig sind. Und offenbar hat hier Infineon, um diese Schlüssel schneller erzeugen zu können, einen Algorithmus entwickelt, der eben schnell große Primzahlen erzeugt, der aber scheinbar eben nur sehr bestimmte Primzahlen erzeugt, die dann nicht zufällig sind.
Infineon soll selbst darauf verzichtet haben, diese eigene Verschlüsselung zu testen und hat es stattdessen der Bundeszentrale für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, vorgelegt.
Also es gibt hier verschiedene Zertifizierungssysteme für solche Verschlüsselungsverfahren und eines ist eben ein System, das heißt Common Criteria und das ist international genutzt. Also und das BSI ist hier einfach ein Anbieter, der diese Zertifizierungen durchführt. Insofern hat jetzt keinen bestimmten Grund, außer dass es gibt halt verschiedene Institutionen, die solche Zertifizierungen macht und das BSI ist halt eine davon.
Doch auch das BSI hat eben die fehlerhafte Verschlüsselung nicht bemerkt. Wie konnte das passieren?
Das ist insofern schwer zu sagen, dass das BSI hat auf sämtliche Anfragen zu dem Thema ignoriert. Also es gibt auch keine Stellungnahme von denen dazu. Und die Zertifizierungsdokumente selber sind auch nicht öffentlich einsehbar. Insofern ist es im Moment schwer nachzuvollziehen, wie das passieren konnte. Aber es ist eigentlich, der Fehler erscheint so fundamental, dass es eigentlich unentschuldbar ist, dass man sowas übersieht, gerade wenn man so eine Zertifizierung, die ja auch nicht günstig ist, durchführt.
Jetzt fragt man sich zu Recht, auf welche Laptops trifft diese unsichere Verschlüsselung zu und was bedeutet das jetzt?
In modernen Laptops gibt es in aller Regel einen Chip, der nennt sich ein TPM-Chip, der verschiedene Verschlüsselungsfunktionen zur Verfügung stellt. Und das wohl prominenteste hier ist, dass die Windows-Dateisystemverschlüsselung diesen Chip nutzen kann. Und wenn man also ein betroffenes Gerät hätte, wäre also auch diese Dateisystemverschlüsselung damit quasi nutzlos. Und betroffen sind dann eine ganze Reihe von Laptops von den unterschiedlichsten Herstellern. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich habe einen Laptop und verschlüssel das Dateisystem, und dann wird mir der Laptop geklaut. Dann kann jemand, der diesen Angriff durchführt, dann an die Daten ran.
Auch wenn es einen großen zeitlichen Aufwand und mehrere tausend Euro benötigt, das kommt auf die Länge der Verschlüsselung an, können die Daten dennoch entschlüsselt werden?
Also es kommt dann sehr stark darauf an, wofür man das nutzt, aber damit ist sozusagen der gesamte Zweck der Verschlüsselung dahin. Also dieses Verfahren kann genutzt werden, um Daten zu verschlüsseln, zum Beispiel Festplatten verschlüsseln oder ähnliches. Und dann ist eben dieser Schutz komplett dahin, weil der Angreifer hat dann einfach den Schlüssel. Und wofür es aber auch genutzt wird, sind sogenannte digitale Signaturen, wo ich sozusagen beweise, dass ich jetzt dieses Dokument signiert habe mit diesem Schlüssel. Und dann könnte eben auch jemand, der nicht dazu befugt ist, so eine Signatur erstellen.
Und wie schon angemerkt, sind eben nicht nur Laptops oder YubiKeys betroffen, sondern auch die Chips estnischer Personalausweise. Konstanze Kurz von netzpolitik.org und Sprecherin des Chaos Computer Clubs sieht darin ein erhebliches Problem in puncto Datenschutz.
Für die estnischen Bürger, wo ja sehr viele diese Identitätskarte haben, kann das natürlich bedeuten, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung mit Sicherheitsproblemen leben muss und dass ein Teil dieser Karten ausgetauscht werden muss. Vor allen Dingen aber sollten die Bürger dort mehr Informationen verlangen, denn bisher haben sich die estnischen Behörden vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass die ganz wenig dazu sagen, so als seien sie gar nicht betroffen. Vermutlich wird es so sein, dass sie einen Großteil dieser Karten technisch neu gestalten müssen.
Jetzt werden zwar in Deutschland die Personalausweise auch von Infineon hergestellt, jedoch bestünde dort jetzt kein Risiko, dass diese geknackt werden, weil sie mit einer anderen kryptografischen Methode verschlüsselt werden. Dennoch ist an dieser Stelle einmal mehr Zeit, sich zu fragen, welchen Sinn und Zweck die elektronische Identität auf Personalausweisen mit sich bringt und wie sicher diese ist.
Also was den deutschen elektronischen Identitätsnachweis betrifft, so kann man eigentlich getrost abwinken für Sicherheitsprobleme, weil einfach niemand, also so gut wie niemand, ist auch statistisch sehr gut gezeigt, diese Funktion überhaupt nutzt. Das heißt, wir haben zwar konzeptuell eine sehr gute Technik hier in Deutschland, da hat man sich große Gedanken gemacht und sich auch wirklich versucht, in technischer Weise was auszudenken, was auch für die Zukunft eine ganze Weile hält. Aber niemand benutzt das eigentlich. Es gibt auch überhaupt keine attraktiven Angebote dafür, denn Behörden, Verwaltung oder aber auch Private müssten natürlich interessante Angebote machen, sodass Menschen überhaupt diesen elektronischen Identitätsnachweis benutzen würden. Macht aber gar keiner. Also es gibt wohl ein paar, zum Beispiel Versicherer, die Vertragsabschlüsse übers Netz damit erlauben. Aber wir raten da auch nicht unbedingt zu, denn damit man übers Netz diesen elektronischen Identitätsnachweis sicher benutzen kann, sollte man sich ein relativ teures, gutes Lesegerät, wo man dann sozusagen diese Plastikkarte drauflegt, besorgen. Und davor scheuen sich viele Menschen, denn der einfache Basisleser, den viele haben, der kostet um die 20 Euro rum, 20, 30, der ist nicht als sehr sicher zu bezeichnen, denn da kann man wiederum diesen Basisleser angreifen, sodass man eben nicht sicher sein kann, dass wirklich die PIN, die ich da eingebe, weil ich sie nämlich auf dem Computer eingebe und nicht direkt in das Lesegerät, das ist nämlich der große Unterschied. Auf den etwas teureren Lesegeräten ist in der Regel so ein Tastenfeld und dann gibt man auf dem Gerät selbst, was speziell geschützt ist, die PIN ein. Und wenn man ernsthaft einen Vertrag übers Netz machen will, dann sollte man auf jeden Fall einen besseren Leser besorgen. Und die sind schon erheblich teurer, die kosten ungefähr vierfache oder mehr. Und davor scheuen sich viele Menschen. Weswegen die wenigen Angebote, zum Beispiel eben im Versicherungsabschluss, die es überhaupt gibt, noch viel weniger benutzt werden, weil eben Menschen, die sich mit Sicherheit auskennen, doch relativ viel Geld investieren müssen dafür. Und dann macht es sich doch dann einfacher, in Schriftform zu machen.
Von 51 Millionen Bürgern, die den seit 2010 verfügbaren Personalausweis im Checkkartenformat besitzen, hat bislang nur ein Drittel den elektronischen Identitätsnachweis überhaupt freigeschalten. Nur 15% haben den bisher überhaupt schon genutzt. Bisher war es jedem Bürger freigestellt, über die Aktivierung des elektronischen Identitätsnachweis auf den Personalausweisen zu verfügen.
Die Tatsache, dass der aktiviert, das heißt noch lange nicht, dass Menschen das nutzen. Und man muss sich auch noch Folgendes klar machen, seit der Zeit, wo das erfunden wurde und dann nach und nach in die Ausweise kam, hat sich auch die digitale Welt verändert. Ich denke, die Menschen nutzen heute sehr viel mehr, zum Beispiel ihre Smartphones für allerhand Sachen bis hin zu Bezahlung und so weiter. Und da kommt einem diese Idee, dass man also ein Lesegerät mitführen muss und dann noch relativ komplexes Verfahren durchführen muss. Das ist nämlich nicht so einfach, die auch wirklich zu benutzen, wegen der Passworteingabe und so weiter, dass das jemand im Alter gerne benutzen würde. Also ich habe immer noch Zweifel, trotzdem, dass jetzt gesetzlich verpflichtet ist, also dass man die aktiviert bekommt, dass Menschen das auch nur in Erwägung ziehen zu benutzen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Auf den Meldeämtern müsste man natürlich dann einfach die Menschen, die diese Pässe kriegen, die neuen, also Ausweise, auch ordentlich informieren. Und da sind oft diese Sachbearbeiter gar nicht für ausgebildet und können ganz wenig sagen zu diesem elektronischen Identitätsnachweis. Das ist einfach nicht deren Beruf. Und so haben, glaube ich, viele Menschen überhaupt gar keine Ahnung, was dieser Chip könnte.
Anfang Mai brachte die Bundesregierung jedoch ein Gesetz raus, in welchem beschlossen wurde, die eID standardmäßig für jeden zu aktivieren. Wieso wurde diese Online-Funktion auf Personalausweisen auf einmal verpflichtend für alle?
Ich glaube, der Punkt, warum sich die Große Koalition dazu entschieden hat, ist schlicht von diesem sozusagen Riesenfehler abzulenken. Es hat sich einfach nach ein paar Jahren gezeigt, dass hier viele Millionen investiert wurden, letztlich für nichts, da die Bürger dieses Angebot einfach nicht annehmen und übrigens auch nicht die Wirtschaft. Denn die Wirtschaft müsste ja interessante Angebote machen. Oder aber wenigstens die Behörden und Verwaltung selbst. Und das ist einfach in den ganzen Jahren nicht geschehen. Das ist ein wirklich totes Pferd, was man jetzt versucht nochmal zu reiten, obwohl man weiß, dass es aussichtslos ist. Ich habe eigentlich auch für die Zukunft da wenig Hoffnung. Ich glaube auch einfach, dass sich die Welt eben ein bisschen verändert hat. Und dadurch, dass es nicht mal ein ordentliches Angebot gibt für Smartphones zum Beispiel, ja, wie soll das für Leute attraktiv sein? Und dann gibt es halt noch einen Punkt, den wir aber auch schon lange kritisieren. Ich glaube, man hätte als Bundesregierung die Chance nutzen sollen, dass man auch dafür sorgt, dass es eine ordentliche Aufklärung gibt. Ja, könnte man ja sagen, wir informieren ehrlich über Chancen und Risiken dieses Chips. Stattdessen hat man sich im Rahmen des neuen Gesetzgebungsverfahrens auch noch entschieden, dass man sozusagen die Informierung der Ausweisbesitzer zurückfährt. Also noch weniger und auch weniger einheitliche Informationen davor rausgibt, halte ich für den absolut falschen Weg.
Doch neben dem nicht genutzten Potenzial, welches hinter der eID eventuell stecken könnte, gibt es noch einen weiteren Kritikpunkt, der den Datenschutz betrifft und vor dem der Chaos Computer Club auch schon 2005 warnte.
Der Gesetzgeber der Großen Koalition hat sozusagen hier nur so eine Art trojanisches Pferd in diesem Gesetz versteckt. Das sollte eigentlich um den elektronischen Identitätsnachweis gehen. Man will den also fördern, damit den eben möglichst viele benutzen. Und hintenrum hat man für sämtliche Geheimdienste und allerhand Polizeien und dann auch für den Zoll die Erlaubnis erteilt, dass man im automatisierten Abgriff die Biometriedaten der Bürger bekommen darf. Das ist also kaum debattiert worden in der Öffentlichkeit, kam aber quasi huckepack mit dem Gesetz und ist jetzt auch so. Zwar ist das technisch noch nicht überall umgesetzt bisher, aber das ist jetzt sozusagen geltendes Recht und es gibt dafür auch wenig Überprüfung, denn diejenigen, die automatisiert diese Daten abgreifen, die protokollieren das und nicht etwa die Meldebehörden. Also wird niemand wissen in Zukunft, wer eigentlich überall biometrische Daten der Bürger, die ja zwangsweise abgegeben werden müssen, zugreift. Das halte ich für einen Skandal und ist also in der Öffentlichkeit ganz wenig debattiert worden.
Auch wenn die Chips in deutschen Personalausweisen bisher noch nicht zu knacken sind, bringt die zwanghafte Verordnung der Aktivierung der eID nur Nachteile mit sich. Nicht nur, dass die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises von 85% der Betroffenen nicht in Anspruch genommen wird und die Bundesregierung einfach versäumt hat, Anwendungsmöglichkeiten für diesen Identitätsnachweis zu schaffen und zu bewerben und sich bei der Anschaffung auch noch immense Kosten aufgeladen hat. Die Erhebung der biometrischen Daten und einen damit verbundenen Zugriff auf eine bundesweite Datenbank schränkt die Freiheit der Bürger und Bürgerinnen noch weiter ein. Wir können nur hoffen, dass zumindest diese Regelung künftig behoben wird.
Und damit sind wir wieder am Ende der Medien-News.